Die Taufe ist ja in aller Munde. Und Anastasia, jetzt bist du dran. Kommst du bitte nach vorn? Also im positiven Sinn, du musst keine Angst haben. Also Anastasia, du hast ja eigentlich du hast einen berühmten Namen. Weißt du das?
Ja, ich weiß.
Du weißt auch, was der Name bedeutet? Soll ich das lieber sagen, ja?
Ja.
Die aufersteht. Ist doch schön, oder? Und es gab ein paar berühmte Leute, die diesen Namen trugen. Es gab eine Märtyrerin, auf die das zurückgeht. Aber ich kenne auch noch eine Anastasia Romanova. Kennst du die auch? Das war die Tochter vom letzten Zahn.
Gibt es ja auch einen Film davon.
Jawohl, genau. Anastasia, bei uns ist ja dieser Name eher ungewöhnlich, obwohl er sehr bekannt ist. Kannst du uns sagen, wo du herkommst?
Ich bin in Kasachstan geboren.
Doch nicht etwa in Pavlodar?
Nein. Astana.
Okay, weil so viele Leute aus Pavlodar sind. Okay. Und du bist jetzt schon so, wie lange bist du jetzt schon bei uns hier in Deutschland?
Also mit 7 bin ich hergekommen, also so 11 Jahre.
Aber du sprichst ein akzentfreies Deutsch.
Ja.
Deine Oma hat dich ja mit hergebracht. Kannst du mal mit deiner Hand so machen, damit alle wissen? Hier vorne. Die Schwester Maler. Ist das also? Wann war denn das erste Mal, dass du da mit ihr mitgekommen bist? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht, aber das war auch ganz früh, ich glaube so mit 8 oder 9.
Sind schon ein paar Tage.
Ja.
Okay. Und Anastasia, wann hast du gedacht, dass du sagst, ich möchte auch zu dieser Gemeinde gehören?
Also wo wir das erste Mal hergekommen sind, war ich ja noch klein, ich erinnere mich jetzt nicht so, aber nach der Zeit, meine Oma ist auch immer wieder hierher gekommen. Und ich war auch immer hier mit und mir hat es sehr gefallen und ich wollte dann auch nirgendwo anders hingehen.
Okay, danke schön. Und das war ja noch etwas ganz Allgemeines. Du lernst ja einen Beruf bei einem ganz berühmten
Optiker.
Ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen. Nun wissen Sie es ja auch alle. Okay, also wer mal Not hat, ja, so wie ich, von Zeit zu Zeit, demnächst könnt ihr euch an Anastasia wenden. Okay, Anastasia, ein bisschen was haben wir von dir jetzt gehört. Jetzt darfst du dich setzen, aber du bist jetzt noch nicht fertig.
Okay.
Das Lied, das wir gerade gehört haben, das bringt ja so eine Menge Sehnsucht zum Ausdruck. Ich habe mal im Internet nachgeguckt und habe so Kurzbotschaften gefunden, die man so von Handy zu Handy verschickt. Da steht unter anderem, wenn es der einzig mögliche Weg ist, in meinen Träumen mit dir zusammen zu sein, dann will ich ewig schlafen. Gut, darüber darf man nicht so lange nachdenken, aber es hört sich doch zunächst richtig gut an, oder? Oder diese, ich kann's kaum erwarten, wieder in deine Arme zu rennen, wenn wir uns treffen. Oder der, du bist so weit weg, und ich bin hier, doch meine Gefühle send ich dir. Hab dich lieb, du bist mein Stern. So soll's auch sein, ich hab dich so gern. Na gut, klingt ein bisschen kitschig. Aber bringt doch das zum Ausdruck, wovon wir heute reden, oder? Oder der hier. Lieg ich nachts auf meinem Bett, sehnte ich mich nach dir. So gern würde ich bei dir sein. Aber leider bist du nicht da. Schön, oder? Sehr gut, oder? Ja, das waren zwei Kurznachrichten, die ich euch aus der Bibel untergejubelt habe. Aus dem Hohen Lied. Ist ein interessantes Buch, könnt ihr mal lesen. Da geht es auch um die Sehnsucht. Sehnsucht, sagen wir ja, ist etwas zu suchen, was man kennt, aber nicht hat. Oder anders gesagt, ein inniges Verlangen nach einer Person oder Sache, die man liebt oder begehrt. Sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Also gestern haben sich ja eine ganze Menge Leute danach gesehnt, dass eine bestimmte Mannschaft weiterkommt. Okay, bei dem Sehnen ist es geblieben, die anderen sind weitergekommen, bei denen hat sich die Sehnsucht erfüllt. Und wir sind ja nun schon eine ganze Weile im Gespräch miteinander, Anastasia, und die Anastasia hat sich ja auch nach diesem Tag gesehnt. Obwohl, als er immer dichter kam, da wurde dann auch die Aufregung ein bisschen größer, oder? Ja. Okay, das hat etwas mit Sehnen zu tun. Wir haben vorhin dieses Lied gehört, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele durstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Hat jemand von euch schon mal einen durstigen Hirsch gesehen? Habe ich mir gedacht. Also entweder hat sich niemand getraut, sich zu melden, aber ich erzähle euch mal eine kurze Begebenheit von einem Nicht-Hirsch, aber auch einem Vierbeiner. Wir haben einen Hund, eine Hündin, Clara. Und sabbats, wenn wir uns für den Gottesdienst fertig machen, dann wird sie noch eine kurze Runde geführt, dann bekommt sie ihr Futter hin und ihren Trinknapf voll mit Wasser. Und dann heißt Abschied nehmen. Und manche Sabbate sind richtig lang, da kommt nach dem Gottesdienst noch ein gemeinsames Essen und dann sind die Pfadfinder. Und dann kommt es nicht selten vor, dass wir erst so gegen 17 Uhr oder nach 17 Uhr zu Hause sind. Dann fahren wir vors Haus und wenn wir aussteigen, dann hat sie uns schon gehört, dann steht sie schon hinter der Tür. Man kann ihren Schwanz förmlich wedeln hören. Mit einem kurzen Beller meldet sie, ich bin da. Die Tür wird aufgeschlossen. Sie kommt rausgerast, begrüßt jeden ganz kurz, schnuppert, leckt kurz an und dann rast sie ins Haus hinein die Treppe hoch zu ihrem Wassernapf und säuft und säuft und säuft. Und dann müssen wir nachschütten und dann trinkt sie manchmal noch ein zweites Teil leer. Also ich bin ja kein Hundepsychologe. Ich weiß nicht, ob das Fasten ist, was sie da macht, ob sie da einen Hungerstreik tritt, weil wir nicht da sind, oder ob sie so traurig ist oder Sehnsucht hat nach uns. Auf jeden Fall verstehe ich, wenn ich sie Sabbat sehe, was Durst ist. Wieder zurück zum Hirsch, weil nämlich, das hört sich komisch an, wenn ich jetzt vom Sehnen des Hundes, vom Schreien des Hundes höre, weil er Durst hat. Gehen wir mal zurück zum Hirsch. Aber das Erstaunliche dabei ist ja, dass nicht der Hirsch im Mittelpunkt steht, sondern das Sehnen des Liederdichters. Die Söhne Korah, die dieses Lied gedichtet haben. So sehne ich mich nach dir, wie ein Tier mit großem Durst. Ich denke, ihr wisst, was großer Durst ist. Und ihr wisst auch, was Sehnsucht ist. Aber hier geht es um die Sehnsucht, mehr von Gott zu erleben. Ihm im Gottesdienst, im Leben zu begegnen. Woran liegt es eigentlich, wenn wir so wenig oder wenn man so wenig von Gott erfährt? Beim Nachdenken darüber musste ich erkennen und muss ich bekennen, das liegt ganz allein bei mir. weil ich derjenige bin, der diese Zeit mit Gott vernachlässigt, der nicht genügend Raum gibt seinem Reden, das ich hören könnte. Und beim Nachdenken darüber und beim Vorbereiten dieser Predigt musste ich mit ihm darüber reden und sagen, Gott, eigentlich tut mir das weh. Denn ich muss ehrlich sagen, von dieser Sehnsucht, die hier drin geschrieben steht, merke ich nicht häufig was. Und ich muss einfach sagen, dass aus diesem Gespräch, das hat mir wieder Mut gemacht. Wie eben frisches, klares Wasser bei diesem Hirsch. Aber wenn wir diesen Text, diesen Psalm 42 durchlesen, werden wir schnell merken, dass es hier nicht einfach so um Situationen im Alltag geht, sondern wir merken, es geht um lebensbedrohliche Situationen, von denen die Dichter hier schreiben. Das könnte zum Beispiel die Situation eines Autofahrers sein, der einen tödlichen Unfall verursacht hat und nun nicht mehr weiß, wie er damit zurechtkommen kann. Das kann vielleicht die Situation eines Menschen sein, der den Partner oder die Partnerin verloren hat und sich fragt, wie soll das jetzt weitergehen? Das kann die Situation eines Patienten sein, dem der Arzt sagt, ich muss Ihnen heute eine besorgniserregende Diagnose mitteilen. Das kann die Familie sein, die nach Hause kommt und vor den rauchenden Trümmern ihres Hauses steht. Nicht ausgedacht. Ich kenne zwei solcher Familien. Und dann schreibt der Liederdichter an dieser Stelle noch, Vers 5, daran will ich denken, mich ausschütten. Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist nun dein Gott? Dieser Spott. Das tut weh, wenn man merkt, dass Gott auch im Leben eines Gläubigen Dinge zulässt und dann die vielleicht nicht gläubigen Verwandten sagen, also eigentlich glaubst du doch an Gott, wieso lässt er so was Schlimmes bei dir zu? Dürfte doch nicht passieren, oder? Das tut weh. Und hier schreibt der Psalmdichter, dass er sich gerne erinnert an Ereignisse. Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt. Er spricht davon, von besonderen Gottesdiensten, von Festlichkeiten, wo er dabei gewesen ist, wie zum Beispiel ein Gemeindeausflug, wo man zusammen ist, Gemeinschaft pflegt, wie bei einem besonderen Festgottesdienst, vielleicht so einem wie heute oder einer besonderen Verkündigung wie Glauben einfach. Und man hatte das Gespür, heute hat Gott mich wirklich angesprochen. Und dass man sich an solche Situationen erinnern kann. Danke Gott, dass es die gibt. Es zeigt aber auch, und jetzt gucke ich mal wieder dich, Anastasia, an. Ich gucke immer hier bei den Leuten rum. Ich habe dich gar nicht gefragt, ob die mir zuhören dürfen. Daran zeigt sich, wie wichtig diese Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft miteinander, wo man gestärkt wird, wo man gemeinsam auch Gott begegnen kann. Was auch immer man hier anschaut, worüber ich staune und was mich begeistert, ist das, was der Liederdichter hier schreibt, von seiner Sehnsucht nach Gott. Gott, stille du meinen Durst nach Leben. Voller Sehnsucht strecke ich mich nach dir aus. habe ich diese Sehnsucht? Also am normalen Tag, ich will ja nicht gleich zu euch kommen, aber wenn ich so an mich denke, muss ich sagen, diese Sehnsucht habe ich nicht sehr häufig. Habe ich so diesen sehnsüchtigen Wunsch, Gott zu erleben, zu erfahren? Ist es dein größter Wunsch, ihm mit Haut und Haaren zu gehören? So wie Anastasia heute sagt, jawohl, ich will ernst machen mit diesem Gott. Ich will zu Jesus Christus gehören. Also ob man Sehnsucht hat, diese Frage kann man ja schnell beantworten. Ich habe Sehnsucht nach Schokolade. Oder ich habe Sehnsucht nach Urlaub. Oder ich habe Sehnsucht nach dem geliebten Menschen. Kann man ja schnell sagen, ja oder nein, weiß man, ob man diese Sehnsucht hat. Aber bei Gott, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Spürt ihr diese Sehnsucht? Ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen, dass man diese Sehnsucht nicht so verspürt? Entweder, also es gibt zwei mögliche Gründe, denke ich. Entweder man lebt so in Übereinstimmung mit Gott, mit dem Nächsten, mit sich selbst und man hat seine Erfahrungen mit Gott und vertraut diesem Jesus Christus, dass man dieses Bedürfnis gar nicht spürt. Es kann aber auch sein, dass man mit wenigem zufrieden ist. Also wir wollen es ja nicht übertreiben, oder? Muss ja nicht sein. Extrem werden oder so. Relativ regelmäßiger Gottesdienstbesuch und hin und wieder mal mich in meinem Hauskreis zeigen. Wir müssen es ja nicht übertreiben, nicht wahr? Und ansonsten, so wie es ist, ist es doch gut. Oder? Wenn man diese beiden Positionen so nebeneinander stellen würde und sich die Frage stellt, ja, wo würde ich jetzt mich einordnen? Zwischen dem einen mit wenigem zufrieden zu sein und dem anderen in dieser intensiven, lebendigen Gemeinschaft mit Gott zu leben, wo würdest du dich einordnen? Also, manchmal bin ich in der Mitte, manchmal bin ich aber auch mehr in die andere Richtung. Manches Mal merke ich einfach, wie ich mit wenigem klarkomme. Und das liegt daran, an mir selbst. Es kann nicht sein, dass mein Leben vergleichbar ist mit einem Gerät mit Standby-Funktion. Ja, ihr kennt das ja. Da brennt noch ein Lichtchen, soll man ja eigentlich ausschalten. Da brennt noch ein Lichtchen, das Gerät ist am Strom angeschlossen, aber das Gerät ist nicht wirklich eingeschaltet auf Standby. Und wenn Gott dann mich anspricht, dann ist das möglicherweise so, wie wenn ich mein Handy ausgeschaltet habe und Gott dann hört, der Empfänger ist im Moment nicht zu erreichen oder so ähnlich. Und wie gut ist das, dass Gott dann nicht einfach auflegt und sagt, naja, sein Pech. So wie ich das mache, wenn ich das höre, dann legt man eben auf. Gott versucht es immer wieder. Er möchte in mein Leben hineinwirken. Er ist derjenige, der mich beschenkt, der mich reich beschenkt. Und wenn dieses Bild gebraucht wurde von dem Hirsch, der sich nach frischem Wasser sehnt, dann bringt das zum Ausdruck, dieses Sehnen nach Gott. Das ist keine romantische Sache. Wir hatten zu Hause so einen Wandschoner, da war gewebt, hing hinterm Sofa und da war dann so Wald dargestellt und in der Mitte so ein röhrender Hirsch. Sieht ja gut aus, ja, und einige Nicken kennen sowas auch, ja. Aber in Wirklichkeit geht das hier auch um wirklich Dinge, die ans Herz gehen, die meine Existenz in Frage stellen und wo es darum geht, dass ich dann wirklich Gott nach Gott mich sehne. Er möchte die wichtigste Quelle in meinem Leben sein. Er möchte derjenige sein, der bei dem alle Sehnsucht gestillt wird. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Ich bin davon überzeugt, dass wenn es mehr Leute gäbe, die diese Sehnsucht hätten, erzähle ich mich mit dazu, wenn diese Sehnsucht mehr in unserer Gemeinde auch Raum fände, dann würde auch Erneuerung möglich sein. Richtige Erneuerung mit Gott. Ich besuchte vor einiger Zeit eine ältere Schwester, die mir aus ihrem Leben erzählte. Und sie erzählte, dass sie, als sie noch jünger gewesen ist, als sie Familie hatte und die einzige war, die zur Gemeinde ging, dass sie in einem kleinen Ort wohnte mit nur wenigen Häusern. Und dass die nächste Gemeinde, wo sie hin musste, in der Stadt war. Es waren ungefähr 25 Kilometer. Sie stand morgens um 3:30 am Sabbat auf. Und um 5 lief sie los, damit sie 9:30 zum Gottesdienst sein konnte. Und abends lief sie den ganzen Weg zurück. Sabbat für Sabbat. Sommer und Winter. Also im Sommer brauchte sie so 4, 4,5 Stunden und im Winter manchmal 6. Und ich habe sie gefragt, warum hast du das gemacht? Ich meine, du hättest ja auch für dich zu Hause an manchen Sabbaten Bibel lesen können und die Betrachtung lernen können für dich. Und da sagte sie, das ging nicht. Ich wollte zusammen mit meinen Schwestern und Brüdern Gottesdienst haben und ich habe es nie bereut. Und als ich das so hörte von ihr, da wurde mir das so ein Stückchen klarer. So wie ein Hirsch, ein verdurstender Hirsch nach Wasser schreit, so schreit meine Seele nach Gott. Das macht ja Anastasia heute, nicht schreien. Aber sie hat sich entschieden, hat gesagt, ich möchte auch zu diesem Jesus Christus gehören. Und Anastasia, jetzt bitte ich dich nochmal nach vorn zu kommen. Jetzt wird es nämlich langsam ernst. Anastasia, wir haben ja miteinander über die Bibel geredet, über Gott, über das, was Gott uns mitgeteilt hat, was er uns gezeigt hat, wo er gesagt hat, das ist mir für mich wichtig. Ja, ich habe dir das nicht gegeben, das wird bloß ein Satz vielleicht. Und nun möchte ich dir noch eine entscheidende Frage stellen. Anastasia, glaubst du, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, dein Erlöser ist, der bald wiederkommt und unvergängliches Leben für dich bereithält? Für alle, die ihm ihr Vertrauen schenken, und es ist dein persönlicher Wunsch, wie Jesus selbst und alle seine Nachfolger, durch Untertauchen getauft zu werden, um dadurch Kind Gottes und Glied am Leib Jesu zu werden.
Ja.
Ihr Lieben, ihr habt das Zeugnis von Anastasia gehört. Jetzt möchte ich gerne mal eure Hände sehen, wer sich genauso wie der Himmel freut und sagt, jawohl, wir freuen uns darüber und wir stimmen dem zu, dass Anastasia sich heute bei uns taufen lassen kann. Das sieht doch gut aus, oder?
Ja.
Bevor wir uns umkleiden und nach hinten gehen, hören wir ein Lied von unseren jungen Leuten, extra für sich ausgesucht. Wir bleiben hier vorne. Taufe ist aber auch Gelegenheit für Leute, die sagen, ich will demnächst auch mit dabei sein. Wir haben das ja schon fast wie eine Tradition und ich möchte bei dieser Tradition bleiben und einfach fragen, gibt es heute hier jemanden, der für sich sagt, Vielleicht nicht gerade heute, obwohl noch Wasser drin ist. Aber demnächst, oder ich habe vor, mich auftauchen zu lassen. Den möchte ich einfach ermutigen, hier nach vorn zu kommen. Mut machen. Dafür, dass unser Altersdurchschnitt ganz schön runtergeht. Das ist gut. Aber das ist nicht der Punkt. Ich denke, der Punkt ist, dass es ein Wunder ist, dass Leute sagen, ich will dazugehören, ich will zu Jesus gehören und ich will mich dieser Gemeinde anschließen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch von euren Plätzen erhebt, während ich hier für die jungen Leute bete. Ich stelle mich mal dazwischen hier. Unser Vater im Himmel, danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Danke, dass wir das erleben durften und erleben können. Danke, dass wir jetzt Zeuge werden konnten, wie Anastasia sich dir ausgeliefert hat und gesagt hat, ich möchte zu dir gehören. Danke für die drei Menschen, die Laura, die Carlotta, den Christoph, die bekunden, wir möchten auch zu dir gehören. Ich möchte dich bitten, dass du sie begleitest, dass du sie bei diesem Entschluss hältst, dass du sie aber auch erfahren lässt, jeden Tag neu, dass du bei ihnen bist. Herr, in dieser Stunde möchte ich auch an die denken, die vielleicht diesen Wunsch auch haben und sich nicht getraut haben, nach vorn zu kommen. Herr, halte deine Hände auch über ihnen. Und führe du sie. Ich möchte dich für alle bitten, die diesen Entschluss schon vor langer Zeit gefällt haben und schon lange Zeit getauft sind, Herr, lass das Feuer der Liebe zu dir in unserem Herzen brennen und lass uns diese Sehnsucht verspüren, bei dir zu sein. So segne du uns allesamt, Herr, hab Dank dafür. Amen.